Ja, liebe Leute, Zehntausende in Detroit beim NFL Draft 2024. Eminem und andere lokale Berühmtheiten auf der Bühne. Bill Belichick bei YouTube als Experte. Zum zweiten Mal nach den 80ern. 6 Quarterbacks und den ersten 12. Also es war einiges, das für Gesprächsstoff gesorgt hat bei diesem Extravaganza, nämlich beim NFL Draft 2024. Unterdessen war es kein gutes Wochenende für zum Beispiel Running Backs oder für Tight Ends, die nicht so häufig ausgewählt wurden, gerade in den ersten Runden. Und wir sprechen hier bei Loser Goes Home Episode 9 über den NFL Draft, gerade natürlich vornehmlich über einige Verlierer während des NFL Drafts. Mit dabei zwei, die jetzt schon bekannt sind aus vorangegangenen Ausgaben, nämlich zum einen Dominik Sander.
Hallo in die Runde. Folge 9, ne? Alle 9 mache ich gerne auch am Glas, von daher, let's fucking go.
Okay, Dennis Briege ohne F-Bombe.
Einen wunderschönen, Dominik ist wieder on fire, wie ich gerade höre. Ja, herzlich willkommen und schön wieder dabei zu sein.
Dennis, der ja auch schon Monate vorher quasi das erste Big Board bei sich zu Hause vorbereitet hat als College-Football-Konnoisseur. Und sein Debüt quasi jetzt gedraftet bei uns im Podcast-Draft ist Nick Steiger, zum ersten Mal mit dabei. Hallo Nick.
Hallöchen, freut mich auch mit dabei zu sein.
Ja, wir haben dich jetzt quasi von unserem Board geholt, weißt du? Ja, wir haben dich jetzt ausgewählt.
Da Konstantin die Jingle nicht hat, improvisiere ich mal kurz. Ding, 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 ding.
Ja, nee, gut. Also unser Jingle ist ja immer der hier.
Ja, die wird heute mit Sicherheit, ich sag mal, mindestens 4-mal kommen.
Ja, aber bevor wir starten, Nick, weil du das erste Mal mit dabei bist, kannst du ein, zwei Worte zu dir und deinem NFL-Experten-Dasein verlieren.
Zu meinem NFL-Experten-Dasein, soweit würde ich mich selbst gar nicht bezeichnen. Ja, also ich bin so mit dem, also ich habe früher schon immer mal Super Bowl geguckt, wenn es mal im Fernsehen lief, und bin dann so mit Run auch in Football eingestiegen, habe mir die Green Bay Packers als mein Team ausgesucht und habe dann bei den Packers Germany relativ früh viel mitgemacht, den Podcast Packers Talk Germany früh mit ins Leben gerufen und bin da auch seit, ich weiß nicht, seit wann wir es jetzt machen, 6 Jahren oder so, fast jedes Jahr, dieses Jahr relativ wenig leider, aber die letzten Jahre immer sehr aktiv auch im Draft-Scouting mit gewesen. Wir machen da bei den Packers Positionsberichte und so weiter für alle Positionsgruppen, die ersten Spieler und so. Von daher, das ist so meine Expertise im Football. Ansonsten bin ich Freiberufler, vor allem Fußball, viel analytisch unterwegs.
Ja, also ihr merkt, da steht einiges dahinter bei Nick, der sich mit der NFL, aber natürlich auch mit Fußball eingiebig und ausgiebig beschäftigt und auch jede Menge Podcast-Erfahrung mitbringt. Die Hausaufgabe für alle, die heute mit dabei sind bei uns in Ausgabe Nummer 9, war es gewesen, sich natürlich den Draft anzuschauen. Das war sowieso obligatorisch, aber eben zugleich auch sich den einen oder anderen Verlierer auszuwählen. Und an Nummer 1 in unserem persönlichen Draft darf Dominik Sander beginnen mit seinem ersten Verlierer.
Mit meinem ersten Verlierer, ja. Ich glaube, dass den aber alle hier irgendwie haben. Also, ne, wir können ihn nach hinten schieben, aber ich würde sagen, lass uns direkt den Elefant im Raum ansprechen. Michael Penix, / Kirk Cousins, kann sich jetzt jeder aussuchen, wer irgendwie der größere Verlierer ist von den beiden. Ich würde sagen, es ist Kirk, weil er einfach unter ganz anderen Bedingungen, glaube ich, nach Atlanta gekommen ist. Also, wenn man sich nochmal anschaut, warum ist er aus Minnesota weg? Ne? So, er hatte die Verletzung, aber die Vikings waren trotzdem von ihm überzeugt. Ne? So, und die Vikings haben aber ganz offen damit konkretiert, hey, wir haben 2 Erstrunden-Picks und wahrscheinlich werden wir einen davon in den QB packen, der dich irgendwann mal beerbt. Und da hat Kirk gesagt, okay, ich würde lieber zu dem Team gehen, wo ich unangefochten Nummer 1 bin und jetzt auch keine Mentorrolle übernehmen muss. So, und deswegen ging er nach Atlanta. Und wurde dann von allem überrascht, wie wir, glaube ich, alle. Ne? Also ich saß da, wo dieser Pick kam, mit 2 Jungs aus meinem Fanclub. Und wir haben uns alle angeguckt und sagen, okay, es ist eigentlich nicht möglich, die 28-3 Vibes aus dem Super Bowl auf den Draft zu übertragen. Aber auch das geht, wenn man Terry Fontenot heißt, der jetzt, glaube ich, im Moment als Scary Terry durchs Internet geht.
Wie ist die allgemeine Meinung in der Runde zu dem Pick und natürlich dann auch zur, was er vielleicht für Auswirkungen hat für Kirk Cousins und seine Gefühlslage auf der einen Seite und vielleicht auch irgendwie so die Vorausschau dann auf seine Zeit in Atlanta, weil natürlich das ja mit auch Kirk Cousins und seinem Camp vorher nicht abgesprochen wurde.
Ja, ich habe die Kategorie genannt, die Super Bowl-Hoffnung der Atlanta Falcons mit Kirk Cousins. Die sind der Verlierer, weil du halt dein Team einfach wirklich massiv hättest verstärken können durch diesen Quarterback-Run. Du hättest zurücktraden können, dir noch mehr Picks holen können oder du nimmst einen Rome Odunze hier an 8, holst dir einen überragenden Nummer 1 Receiver, der mit Cousins zusammenarbeitet. Offensive Tackles waren noch auf dem Board, Brock Bowers, Tight End wäre noch auf dem Board gewesen, Defense war noch komplett auf dem Board. Also du hattest alle möglichen Optionen, dein Team zu verstärken und auf diesen Super Bowl hinzuarbeiten, den du jetzt für mit Cousins für so 1-2 Jahre vielleicht ins Visier nehmen kannst, aber sie haben halt jemanden genommen, der ihnen halt wirklich absolut nicht weiterhilft. Mal davon aus, also würde ich jetzt mal sagen, es kann natürlich sein, keine Ahnung, Cousins startet den Super Bowl Run, verletzt sich und Michael Penix räumt dann ab und gewinnt das Ding, aber da würde ich jetzt persönlich mal nicht von ausgehen.
Ja, zumal bei den Falcons ja eigentlich man das Gefühl gewonnen hat, okay, man hat das erste Mal jetzt seit langem wieder einen Quarterback, um den man was herum aufbauen kann, nach einer langen auch so Zeit der Ungewissheit. Und das wird ja auch schon wieder ein bisschen in Frage gestellt. Und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass die Falcons mal abseits jetzt vom Spielerischen und von dem, was sie dann auf dem Platz zeigen, irgendwie mit Trainerwechsel und Kirk Cousins Arrival in Atlanta so eine neue Ära beginnen sollte, in der auch vielleicht die Außendarstellung eine andere ist, aber das wurde eigentlich auch schon wieder zunichte gemacht jetzt während des Drafts, weil das alles relativ, schon semi-chaotisch wirkte und natürlich jeder darüber gesprochen hat, was haben jetzt sich die Falcons dabei gedacht, und so eine richtige Erklärung wurde erst nicht geliefert. Also ist dann auch aus der Sicht heraus wieder, gewinnt man den Eindruck, dass die Franchise sich zumindest in der Richtung nicht so richtig geändert hat, bislang auch mit neuem Head Coach. Dennis, noch kurz deine Meinung zum Penix Junior Pick an 8, der wirklich die größte Überraschung war, eigentlich in der gesamten ersten Runde.
Also ich saß da gerade bei den Bostoner Jungs im Podcast und ihr kennt ja mein Draft-Pick von vorher, vor dem Draft. Da wollte ich reintraden ans Ende der ersten Runde für Penix. Mir ist fast die Mütze vom Kopf gefallen, als ich auf einmal an 8 gehört habe, dass die Penix Junior nehmen. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Das waren aber alle Jungs, die da drinnen saßen. Ja, ich würde gerne mal wissen, wie es Cousins geht, bin ich ehrlich.
Der hat sich doch schon geäußert. Der hat sich doch direkt während des Drafts noch über seinen Agenten geäußert, dass er darüber informiert worden ist, wo die Falcons schon längst on the clock waren. Na? Und das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Also das muss man wirklich sagen. Wenn es abgesprochen gewesen wäre im Vorfeld, ja, dann wäre er vielleicht auch nicht im News gewesen, aber so bist du natürlich pisst ohne Ende. Ne? So, und Konstantin, du hattest eben gesagt, eine richtige Erklärung wurde nicht geliefert. Es wurden Erklärungen geliefert, aber ich finde, dass die sich da eher so in Widersprüche verstrickt haben. Ne? Also wenn halt ein Head Coach, Raheem Morris, der auch neu ist, sagt, wir gehen jetzt davon aus, dass wir so erfolgreich sind, dass wir in den nächsten 3 Jahren keinen Pick annähernd in dieser Range haben werden. Und der GM sagt gleichzeitig, Penix haben wir so intensiv mit gesprochen und so früh, so eine Überraschung war es jetzt dann auch wieder nicht. Also das sind ja totale Widersprüche, die sich da gerade aufbauen.
So, Konstantin, und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
Das ist gar nicht so schlimm. Kirk Cousins, Atlanta Falcons als erster größerer Verlierer, darüber wurde auch schon viel gesprochen. Und ich glaube, da wird sich dann natürlich auch während der Saison zeigen, inwieweit man sich da eventuell in den Fuß geschossen hat oder eben auch nicht. Kirk Cousins selber kommt natürlich von einer schweren Verletzung zurück. Da bestehen ein paar Fragezeichen. Auf der anderen Seite hat man Kirk Cousins mit einem hochdotierten Vertrag ausgestattet und dem Anschein nach wollte man ja zumindest die nächsten 2 Jahre mit ihm fest als Starter dann planen, und nun mit Michael Penix Jr., einem vergleichsweise älteren Quarterback, der schon länger im College war, der in 2 Jahren dann schon 26 wäre, sollte er dann vielleicht die Rolle des Starting Quarterbacks bei den Falcons nach 2 Jahren Cousins übernehmen. Für Penix Jr. klar, irgendwie auf der einen Seite erfreulich, weil er einen hochdotierten Vertrag jetzt auch bekommt als 8 Platzierter am Draft. Auf der anderen Seite wird er natürlich auch nicht jünger unbedingt und selber ja auch schon mit einigen Verletzungen, beide Knie, beide Schultern, also musste da auch einiges schon wegstecken.
Da muss ich auch direkt reingrätschen, ne? Die Krankenakte von Michael Penix Jr. Ne? So, die quillt über für einen Spieler, der noch kein einziges NFL-Spiel gemacht hat. Also wenn man sagt bei Kirk Cousins, ey, wir trusten seiner Helfnis nicht, ne? Dann drafte von mir aus Bo Nix oder JJ McCarthy oder irgendwas, aber doch nicht denjenigen, der mit doppeltem Kreuzbandriss irgendwie gerade noch seine College-Karriere retten konnte. Ne? So, und was auch ganz, ganz oft übersehen wird in dieser Geschichte, ne? Du bist sofort dran, Dennis, jetzt habe ich ja hier schon zweimal reingeknallt. Wenn er nach 2 Jahren startet, dann braucht er mindestens mal noch ein Jahr, oder brauchen die Falcons ein Jahr, um ihre Offense zu switchen, denn Michael Penix Jr. ist ein Linkshänder. Ne? So, wir wissen, wie Tua Tagovailoa sich in Miami schwer getan hat. Ne? So, das hat sogar 1,5 Jahre gedauert. So, und vielleicht wird es immer noch so lange dauern, wenn die dann nicht durch sehr, sehr gute Moves Tyreek Hill akquiriert hätten, Jalen Waddle akquiriert hätten. So, also ich sehe nicht, dass der Typ auch nur annähernd, selbst wenn Cousins sich verletzt, sofort da irgendwie einschlägt.
Dennis?
Okay. Ja, also wie ich auch mitbekommen habe, die Falcons wollten ja unbedingt einen D-Liner haben. Darauf haben die auch gewartet, das haben die sich in den Kopf gesetzt. Ich habe vorhin noch den Podcast von den Falcons Germany gesehen. Da waren die ganz schön verzweifelt gewesen, als der Pick kam. Die sind alle aufgestanden und gegangen, fast, die ganzen Falcons-Fans. Aber man muss sagen, vom Team her haben natürlich die Falcons das Ding verloren, weil sie halt nicht das gedraftet haben, was sie draften hätten können. Aber in dem Pick gibt es auch einen Gewinner, muss man auch ehrlich sagen. Ne? Das ist Penix. Er hat, glaube ich, nicht so früh gerechnet damit, dass er so früh hat einen großen Vertrag jetzt und die Fifth-Year-Option, wenn er sich gut macht.
Das ist halt die Frage, ob er da Gewinner ist, wenn du davon ausgehst, er hat Verletzungsprobleme und seine Karriere hält sowieso nicht lang, dann ist der erste teure Vertrag natürlich ein Gewinn. Wenn du aber davon ausgehst, dass er eigentlich sich vielleicht gut entwickelt hätte, geil gespielt hätte, hätte er sich früh vielleicht einen noch teureren Vertrag erspielt, den er sich jetzt halt nicht erspielen kann. Also für mich ist halt nicht mal, also für mich ist nicht mal das Schlimmste, dass man einen Quarterback genommen hat, sondern wirklich, dass man Penix genommen hat. Also das, die Wahl, Penix zu nehmen, ist so das Komischste. Also wenn du einen JJ McCarthy nimmst mit der Begründung, okay, also zum einen, nächstes Jahr die Quarterback-Klasse soll scheiße sein, ich kenne sie bisher noch nicht, aber soll niemand hochkommen. Von daher, also ich habe neulich sogar mal gehört, es kann sein, dass nächstes Jahr kein einziger Quarterback First Round geht, das wage ich zu bezweifeln, weil irgendwer ist verzweifelt genug. Aber also so schlecht ist die Klasse. Dann kann ich sagen, okay, man nimmt einen 21-jährigen JJ McCarthy, lässt ihn noch 2 Jahre hinter Cousins entwickeln und schaut dann mal so ein bisschen, wie halt die Packers es mit Love gemacht haben oder so. Dann kann ich sagen, okay, vielleicht macht das hier alles Sinn. Aber du hast halt mit Penix einen 24-jährigen, der verletzungsanfällig ist, der auch eigentlich der ist, wo alle gesagt haben, okay, Penix ist so ein Plug-and-Play. Klar, der ist Linkshänder, da muss man ein bisschen was umbauen. Aber an sich ist das jemand, der ist Pro-Ready, den kannst du dir in der 2. Runde holen und dann stellst du den auf und dann lässt du den irgendwie dein Team managen. Und das ist ja wirklich eigentlich genau das, was die Falcons nicht wollen.
Ich bin jetzt nicht über Jahre gegangen, ne? So wie du sagst. Das geht jetzt nur vom Pick aus und halt vom ersten Vertrag. Da war ich jetzt nur.
Der Nick hat aber auch gerade einen interessanten Vergleich angesprochen mit Jordan Love. Ne? So, Penix wird aber jetzt im Mai schon 25 und genauso alt war Jordan Love bei seinem ersten Start für die Packers. Ne? So, das ist dann auch nochmal ein Unterschied, auch wenn es natürlich vergleichbar ist. Ja, der hat auch mehrere Saisons auf der Bank gesessen. Ne? Aber ja, also ich sage oder predikte, dass der früheste Start von Michael Penix sein wird mit 27. Wohlbemerkt, früheste.
Kommen wir zu Nummer 2 auf unserem persönlichen Draft-Verlierer-Board. Und jetzt darf Nick ran und seine erste Wahl treffen.
Ja, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen kontrovers. Ich habe ja auch schon viel anderes gelesen. Für mich auf jeden Fall ein Verlierer ist Tua Tagovailoa, den haben wir eben auch schon gesprochen, weil ich gar kein Fan des Drafts der Dolphins bin und auch so ein bisschen das Gefühl habe, man hat ihn so ein bisschen alleine gelassen. Man hätte ihn da durchaus besser integrieren können, also im Sinne von ihm ein bisschen mehr Unterstützung geben können, Interior O-Liner, 1 oder 2 hätte man holen können, vielleicht nochmal einen Tight-End an die Seite stellen können, wobei es da an Pick 18 nichts mehr gab, aber man hat Chop Robinson geholt an 21, nicht 18, 21 natürlich, von dem ich kein großer Fan bin, was meiner Ansicht nach ein bisschen ein Reach, dann hat man Patrick Paul geholt, der ein Tackle ist, wo die Dolphins jetzt nicht unbedingt Verstärkung brauchen, außerdem auch Paul meiner Meinung nach ein Reach. Dann hat man diesen komischen Trade, wo man die Zukunft so ein bisschen nicht verkauft hat, aber ich sag mal, man zahlt einen zukünftigen Drittrunden-Pick, um in die 4. Runde zu kommen und dann nimmt man einen Running Back. Also da hatten dann viele überlegt, okay, als dieser Trade kam, vielleicht nimmt man da Spencer Rattler, was jetzt für Tua vielleicht auch nicht so gut gewesen wäre, aber also ein Running Back, dafür einen zukünftigen 3. Runden-Pick wegwerfen, sehe ich jetzt auch nicht. Also Der einzige Pick, der mir gefällt, ist Mo Camara, den ich ganz gerne mochte in der 5. Runde, aber das sagt halt auch schon sehr viel über die Dolphins aus. Also ich mochte den Draft gar nicht und ich glaube nicht, dass die Dolphins jetzt ein besseres Football-Team sind, als sie es vor einer Woche waren.
Da gehe ich voll mit den Take. Also ich habe sie auch mit einem O-Liner in meinem Mock-Draft gehabt. So, und was dann allein in Runde 1, der Jahrgang war ja tief ohne Ende, ne? So, was da noch vom Board ging, hat alles mehr Value gehabt, ne? So, angefangen bei eurem Pick, sage ich jetzt mal, bei den Packers, Jordan Morgan. Man hätte Tyler Guten holen können, den die Cowboys sich geholt haben, ne? So, das waren alles bessere Value-Picks und auch dann besser als der O-Liner, den sie dann eben gezogen haben in Runde 2.
Kann ich nur mitgehen. Also ich habe auch, die Miami Dolphins sind nicht das einzige Team, das irgendwie, es ist so ein sehr wenig impressives oder sehr wenig beeindruckendes Draftboard am Ende hingelegt haben oder die Liste an Spielern. Und gerade auch das, was du angesprochen hast, Nick, das in die 4. Runde traden, fand ich einen ganz komischen Move, aber das so zweitens und ansonsten, ja, also da stiche ich jetzt nicht heraus und Job Robinson, wenn man dann auf Runde 1 schaut und denkt, okay, da kann ja jedes Team zumindest auch bis irgendwie Position 25 so ein kleines Statement zumindest setzen, haben sie dann auch nicht gemacht mit Defensive End von Penn State, der jetzt aus meiner Sicht jetzt in gerade Saison 1 oder so auch nicht jetzt großartig für positive oder für grandiose Schlagzeilen zumindest sorgen wird.
Na, vor allem, wenn man sich halt anschaut, wer sonst auf dem Board war, also Top Robinson für mich schon eine deutliche Klasse hinter den Top 3 Edge-Rushern, die ja weit gefallen sind. Das heißt, wenn ich einen Edge nehmen will, dann also 2 Picks vorher Jared Verse, 4 Picks vorher Dallas Turner, 6 Picks vorher Laiatu Latu. Also du hast drei Edge-Rusher, die in den 6 Picks vorher gehen, die alle wirklich ein komplettes Tier, wirklich ein richtiges Stück besser sind als Top Robinson. Und ich bin kein so riesiger Fan der Edge-Klasse gewesen, aber die sind wirklich alle nochmal richtig deutlich besser. Und dann zu sagen, okay, nee, wir warten hier und dann nehmen wir aber doch den, der für mich, also gerade so Ende erste Runde war Robinson für mich ein Kandidat. Oder man sagt halt, okay, Brian Thomas war noch da, hätte man die Wide-Receiver-Klasse komplett, die Wide-Receiver-Gruppe der Dolphins komplett eskalieren lassen können und einfach alles auseinandernehmen. Oder man nimmt Graham Barton, spielt ihn als Center oder sowas. Ne? Also es gab wirklich viele Optionen, was man hätte machen können. Ein Jazan Newton Defensive Tackle wäre noch da gewesen zum Beispiel, um sich da zu verstärken. Also ist einfach viel dabei gewesen, was diese Mannschaft verstärkt hätte. Und Job Robinson ist halt eher ja, ein Backup für die Zukunft, den man entwickeln möchte. Also das sehe ich nicht, dass das gut ist.
Aber mit Brian Thomas, dann hättest du aber auch 2 Bälle gebraucht, ne? Also kannst ja nicht gleichzeitig werfen lassen und laufen lassen.
Ja, ja.
Gut, okay. Aber ich verstehe, was du meinst, wenn du mal Brian Thomas holst, was ja manchmal die Teams machen, so Doubling Down, wenn du eh schon eine große Stärke hast. Also, und der ist dann 2 Plätze später zu Jacksonville gegangen. Also das kann ich auch verstehen. Und mir hätte sogar ein Cornerback-Pick besser gefallen als Jeff Robinson nur an der Stelle auch. Zumal ja dann auch noch zwei ganz gute Cornerbacks in den darauffolgenden Plätzen gekommen sind. Also das ist dann Quentin Mitchell zu Eagles und Terran Arnold zu den Detroit Lions. Beide Teams sehr zufrieden mit dem jeweiligen Pick, was ich so mitbekommen habe.
Wäre auch so quasi Best Player Available gewesen, die Cornerbacks zu nehmen, die ja, also Mitchell wurde ja teilweise in den Top 10 predicted und Arnold auch irgendwie Top 15, früher Top 15 eher, also so 10, 11, 12, so die Ecke. Also die waren ja alle, sind ja alle wirklich, die ganzen Defense-Spieler sind alle echt weit gefallen in diesem Draft.
Ich werde dann gleich auf die Raiders eingehen, die Las Vegas Raiders zum Beispiel auch mit Brock Bowers. Also ne, du holst einfach den besten Verfügbaren für die Position, in dem Fall dann Tight End, Brock Bowers. Das war natürlich ein bisschen weiter vorn, aber so eine Entscheidung dann zu treffen, zu sagen, okay, wenn wir jetzt irgendwie vielleicht nicht den einen Need adressieren können, weil da keiner da ist, der wirklich top ist für die Position, dann machen wir eben sowas. Ne? Was ich immer in der Runde 1 vor allem eine ganz gute Strategie finde am Ende, wenn du eben nicht ganz oben picken kannst und quasi mehr oder weniger freie Auswahl hast. Aber gut, bei Miami ist sowieso die Frage, wie groß das Fenster ist, auch jetzt in der kommenden Spielzeit, wenn es um nicht nur Playoff-Teilnahme geht, sondern auch um deepen Playoff-Run. Machen wir weiter mit Position 3. Dennis, dein erster Verlierer des NFL Draft 24.
Also meiner ist auch die 49ers, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was die da mit dem Wide Receiver, mit Purcell wollten, weiß ich auch nicht. Die hätten auch gegenüber von Bosa eigentlich noch einen Edge Rusher gebraucht. Dadurch, dass Herr Young auch weg ist und die auf der Seite keinen haben. also was die Niners gemacht haben in den Draft, das war jetzt auch nicht so das Große für mich. Auch ein Verlierer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Also ich verstehe den Receiver-Pick nur dann, wenn sie Deebo Samuel oder Brandon Ayuk traden, wo es ja die Gerüchte gab. Gut, kann ja noch passieren, aber ja, im Moment würde ich es auch eher sagen, es ist deutlich, deutlich unwahrscheinlicher geworden. Ne? Auch wenn wir als Patriots-Fans wahrscheinlich dann Ayuk-Trade oder so gerne gesehen hätten. Ne? Spreche jetzt, glaube ich, mal stellvertretend für die gesamte Patriots-Community. Ja, aber wo dann Ricky Purcell da seinen Platz finden soll zwischen den beiden Alpha-Tieren, zumal ja Deebo Samuel ja auch gerne mal den Ball in die Hand bekommt und einfach so losläuft. Also wird schwierig, da glaube ich, an Snaps zu kommen und an Spielzeit zu kommen. Da war dann vielleicht der Pick zu hoch. Ja.
Gibt es Einwände? Gibt es Gegenreden gegen Dennis' Auswahl, dass die 49ers auch zu den Verlierern gehören?
Ja, ich würde behaupten, ich fand den Draft halt gar nicht so schlecht. Also ich finde die Spieler eigentlich ganz cool, die sie genommen haben. Aber ich stimme halt zu, also ich hatte auch festen Edge-Rusher erwartet und die haben sie ja gar nicht genommen. Also nicht nur in Runde 1 nicht, sondern also die Edge-Klasse war, ich habe es vorher schon gesagt, ich bin kein Fan der Edge-Klasse, die waren nicht breit, nicht tief, die hat keine Spitze, die hat eigentlich nichts gehabt, außer diesen drei Top-Leuten eigentlich. Das heißt, es war sowieso schwer, sich auch zu verstärken dann in der Tiefe. Aber ich sag mal, also ich habe gerade gesagt, Mo Kamara wäre ein Spieler gewesen, den ich ganz gerne mochte, den hätte ich bei den Niners in der vierten Runde gesehen oder so. Also es gab ein paar Optionen, man hat gar nichts gemacht. Das ist ein bisschen schade für den Defense Pass Rush, der halt auch die Niners immer so ein bisschen getragen hat. Ich würde persönlich jetzt aber nicht sagen, dass der Draft richtig schlecht war oder die von den Niners Verlierer waren. Ich verstehe den Take, bin aber nicht ganz dabei.
Dann kommen wir zu Position 4, dem vierten Verlierer. Das ist dann meine Wahl. Vielen Dank, ja, alles klar, okay. ja. Servus, komm rein, ja, schön. Und zwar nehme ich da, ich habe gerade schon das Team einmal erwähnt, die Las Vegas Raiders, die an 13 waren, eben ohnehin eine Unglückszahl, nehmen dann Brock Bowers, Tight End, haben letztes Jahr ja schon an 55 auch ein Tight End genommen. Rein die Wahl nicht so schlecht, aber die Raiders stehen nun auch aufgrund, dass es eben das zweite Mal in der Geschichte des modernen Drafts der Fall war, dass 6 Quarterbacks an den ersten 12 Positionen ausgewählt wurden, stehen sie eben jetzt nicht mit einem weiteren jungen Quarterback da, sondern werden dann dem Anschein nach mit Gardner Minshew als Starting Quarterback in die Spielzeit gehen. Und Aiden O'Connell wird dann Backup sein und sich schon mal darauf vorbereiten können, dass er irgendwann auch zum Einsatz kommt, weil dass Gardner Minshew die komplette Regular Season durchspielt, sehe ich an der Stelle nicht. Aber man kann natürlich weder mit O'Connell noch mit Minshew Leute jetzt wirklich hinterm Ofen hervorholen. Minshew hat so einen semi-hohen Vertrag bekommen. Ja, als er geholt wurde nach Las Vegas, also sprich, das ist jetzt so, kann man einiges hineininterpretieren, das ist nicht ein klassischer Starting-Quarterback-Vertrag, aber es ist auch eigentlich fast zu hoch, um ihn jetzt komplett zu benchen, aber man hat eben einfach keine Möglichkeit gehabt, einen der 6, und man kann bei Bo Nix sich streiten, aber zumindest einen der vielleicht 5 talentierten Quarterbacks an Land zu ziehen, weil so viele Quarterbacks vorher geholt wurden und damit haben die Las Vegas Raiders ein bisschen in die Tonne geschaut, sind dadurch ein Verlierer. 4 Vorwürfe kann man ihnen, glaube ich, nicht machen, weil es auch sehr, sehr schwer war, bis fast unmöglich, jetzt noch weiter nach oben zu traden von Position 13. Die meisten waren ja daran ohnehin nicht interessiert, aber dadurch sind die Raiders aus meiner Sicht schon auch als einer der Verlierer rausgegangen, weil die QB-Position jetzt eher lauwarm besetzt ist.
Aber man hätte ja in die andere Richtung traden können, also runter. Ne? Also ich glaube, da wären sozusagen alles, was dann so zwischen 10 und 20 kam, ne, hat dann alles unabhängig von der Position ähnliches Value. Ne? Ich finde übrigens schade, Konstantin, dass du hier allen Schnauzbart-Liebhabern auf den Schnürsenkel getreten bist, ne? Oder allen Liebhabern der Bartmode, weil da ist, glaube ich, die Minshew-Mania jedes Jahr das Highlight für diese Leute. Ne? Lass den doch auch mal ein Jahr komplett spielen, komm.
Ja, es wird auch nicht passieren. Also, sehe ich zumindest nicht. Aber okay, ich meine, das ist nicht mal unbedingt jetzt der harte Take gegen Minshew, aber es wäre eben, glaube ich, von Ford, also es wäre schon wünschenswert gewesen für die Raiders, ist, wenn man jetzt vielleicht Minshew am Anfang startet, lässt, dass man vielleicht in jungen Quarterback schon im Ofen hat und den dann noch ein bisschen aufbrätst und dann sich als Croissant neben den Kaffee legt. Also, aber das ist eben nicht passiert, ne? Weil natürlich auch der Michael Penix-Pick an der Stelle hat sicherlich auch, also wäre eine Möglichkeit gewesen zumindest. Ist aber natürlich dann auch nicht passiert, weil die Falcons ja an 8 Panics ausgewählt haben und dann die Broncos ja mehr oder weniger sich dort den letzten halbwegs kompetenten Quarterback an 12 mit Bo Nix gekratzt haben.
Ich fand es spannend, dass sie dass die Quarterbacks wirklich so komisch gefallen sind, dass du halt, also die ersten 6 Quarterbacks an 12 Picks, also es gab schon mal 6 in der ersten Runde, aber noch nie 6 an den ersten 12 Picks. Das ist ein Rekord gewesen. Und dann gab es danach den Rekord für die längsten Picks ohne einen Quarterback. Obwohl es, und du sagst, der letzte Kompetente, das ist richtig, Bo Nix war der letzte, wo man sagt, okay, vielleicht wird er ein Starter. Aber ich sag mal, mit einem Spencer Rattler oder auch, und das ist was, wo ich mich als Packers-Fan jetzt halt sagen muss, okay, das wundert mich komplett, dass der so tief gefallen ist. Ein Pratt, der ja relativ so dritte Runde angesehen wurde, so einer, der könnte vielleicht, es wird ein guter Backup, vielleicht auch irgendwie so ein decent Starter in 2-3 Jahren oder so, der ist bis in die 7. Runde gefallen, dass da niemand zugeschlagen hat. Also gerade so ein Team wie die Raiders, das wundert mich doch sehr. Also dass du da nicht zumindest tief irgendwie nochmal einen Flyer auf irgendeinen Quarterback nimmst, der halt irgendwie da ist. Also wir haben vorher schon mal das Thema, glaube ich, angesprochen, irgendwie tiefe Quarterbacks, kann ja immer was rauskommen. Also man muss nur an Tom Brady erinnern, der ja auch mit 199 gegangen ist. Also klar, nicht jeder späte Pick ist ein Tom Brady, Purdy auch ein guter Call, genau. Nicht jeder späte Pick ist ein Tom Brady oder ein Purdy, aber es kann ja einfach sein. Und ich meine, was willst du mit einem 6, 7 und Pick sonst anfangen?
Ja, genau. Und Spencer Rattler war dann an 150, ne, für die Saints.
Ja, da habe ich die Raiders aber auch gesehen. Sag ich, okay, ne, die sind mit QB in Plan A in den Draft gegangen. Das hat nicht funktioniert nach Tag 1. Dann habe ich gesagt, okay, dann werden sie irgendwann 2. Runde, 3. Runde gucken, wo der hinfällt. Werden sie sich schon irgendwann Spencer Rattler schnappen. Aber ja, dem war nicht so. Also habe ich auch nicht verstanden. Mich hätte mal interessiert, wenn Bo Nix und Penix beide auf dem Board gewesen wären, wenn sie dann genommen hätten.
Ja, hätte mich auch interessiert. Also das weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Das war, ich habe jetzt Penix nur erwähnt, weil, ja, also.
Ja, aber was glaubt ihr? Lass uns doch mal die Diskussion aufmachen. Wen hätten die genommen?
Boah, ich glaube, Penix ist schon der da gut reinpasst. Also der halt einfach, ich habe es ja vorher gesagt, jemand, der wirklich schnell starten kann, den du reinnimmst, weil weder O'Connell noch Minshew ist eigentlich ein Konkurrent, so wirfst Penix rein. Und wenn er dann ein verletztes Problem hat, dann hast du halbwegs kompetente Backups.
Okay, aber Bo Nix ist ja auch 24, glaube ich, ne? Also alterstechnisch ist der nicht weit weg. Ich glaube auch, dass der relativ schnell starten kann. So, aber ja, Bo Nix hat natürlich so dieses Oregon-Image, ne? So für die Zuschauer oder die Zuhörer, die das nicht wissen. Oregon spielt eine sehr QB-freundliche Offense. Der Lieblingsbegriff, den ich da immer lese, ist Mickey Mouse Offense. So, das bedeutet, dass er vorher weiß, also die spielen halt mit 4, 5 Receivern, so, und dass er vorher weiß, was seine Hot Route ist, so, und er weiß auch sozusagen, wenn die nicht aufgeht, dann wirft er in der Regel einen Screen auf den Running Back. Ne? So, und das ist natürlich für QBs sehr, sehr gut umzusetzen. So, auf der anderen Seite muss man sagen, man hat selbiges über einen Quarterback gesagt, der jetzt bei den Chargers ist. So, der wird es auch nicht schaffen. Und Justin Herbert hat vielen Leuten das Gegenteil bewiesen. Von daher würde ich auch, Konstantin, für deine Broncos, da schlägt er dein Herz für, würde ich nicht ausschließen, dass das ein neuer Sheriff werden kann bei euch.
Nö, kann schon sein. Also klar, aber natürlich Herbert würde ich damit nicht ganz vergleichen, aufgrund seiner athletischen Vorteile gegenüber von Bo Nix. Aber und natürlich bei Penix, was so die Anlagen betrifft, ein bisschen reiferes Spiel trotz allem. Du hast gesagt, klar, die sind beide, also Bo Nix sogar noch ein bisschen älter. Penix wird jetzt im Mai 24, also mit 26 würde dann starten, wenn jetzt Cousins quasi 2 Jahre starten würde für die Falcons und dann Penix aufrückt, wäre dann 26. Und Bo Nix ist schon, aber wie gesagt, ist auch Rummischnaps. Es geht nur darum, dass bei Penix sehe ich ein bisschen so insgesamt die Fundamentals ein bisschen stärker als bei Bo Nix. Aber das wird sich jetzt zeigen. Die Raiders hatten eben einfach kein Glück und darum ging es ja jetzt bei unserem 4. Pick. In dem Sinne kein Glück, dass eben einfach so viele Quarterbacks schon vorher vom Board geholt wurden und dann Runde 2, 3 und so haben die Raiders sich dagegen entschieden, noch einen Quarterback wie Spencer Rattler zu holen. Was das dann für Beweggründe hat, ist jetzt schwerlich herauszufinden. Machen wir weiter mit...
Ganz kurz mal eingeschoben. Ja. Wir haben gerade schon über Bo Nix gesprochen. Für mich halt ein krasser Gewinner, ne? Also wer hätte erwartet, dass Bo Nix jetzt in eine Offense kommt, wo er... Also ich gehe davon aus, er wird Tag 1 starten, weil...
Ja, wer auch niemanden. Sonst. Also Stidham also, garantiert nicht.
Ja, also von daher, also für mich krasser Gewinner, dass der jetzt in der Offense kommt. Der kommt zu einem geilen Coach, das muss man sagen. Sean Payton, richtig guter Coach. Also viel besser hätte Bo Nix wahrscheinlich nicht treffen können. Darf sofort Tag 1 starten, sich beweisen. Hat auch ein nicht ganz inkompetentes Team so um sich rum. Also für mich der klare Gewinner dieses weirden Quarterback-Runs am Anfang.
Das ist dann vielleicht noch ein Thema, können wir dann gleich noch drüber sprechen, vielleicht über den einen oder anderen Gewinner, wenn wir jetzt noch die 2. Runde an Verlierern durchgegangen sind. Ein guter Einwand von dir, Niklas. Dann erstmal gehen wir mal weiter zu Position 5, der 2. Verlierer von Dominik.
Der zweite Verlierer, ich glaube, den hat keiner auf dem Zettel, weil es sehr, sehr viele Spieler gleichzeitig sind. Und zwar die komplette Defensive Class 2024. Wir haben gerade, glaube ich, sehr intensiv darüber gesprochen. 6 Quarterbacks in den ersten 12 Picks gab es noch nie und diese Reach danach gab es noch nie. Was es aber auch noch nie gab, ist kein Defensive Spieler in den Top 10. Ne? So an 15 haben die Colts dann mal zugegriffen. Manche sagen auch, haben sie erbarmt bei Laiatu Latu, einem Edge-Rusher. So, der hat jetzt eben den zweifelhaften Rekord von J.C. Horn. Der war nämlich vorher der am spätesten ausgewählte Erstrunden-Pick, der ein Defense-Spieler war, an 8 im 2021er Draft. Wo ist er hingegangen? Ach schade, wir haben ja gar nicht, wir haben ja unsere Panthers Queen heute gar nicht dabei. Das ist mir gerade wieder entfallen. Nee. Ja, trotzdem schöne Grüße.
Deine Frage ist komplett ins Leere gelaufen. Beantworte sie einfach selber.
Ja, er ist zu den Panthers gegangen. Wie gesagt, ich habe heute auf unsere Panthers Queen hier gehofft, auf Fabienne, aber die ist im Urlaub. Ja, aber den Rekord hat eben jetzt dieser Edge-Rusher bekommen. Und ja, ich finde, da wurden ein bisschen zu viele Defensive-Spieler verschmäht, also in Runde 1. Also ja, es ist ein Draft, war ein toller Tag, wenn man morgens aufgewacht ist in dem Körper von einem QB, von einem Receiver. So, aber mir kann auch keiner sagen, dass vorher jemand gesagt hätte, dass eben diese Spieler so tief fallen oder dass nur 9 von 32 Erstrunden-Picks Defensive-Spieler sein werden. Das kann mir keiner erzählen, auch in dieser ja, offensive-minded NFL-Meter, von der Kai, glaube ich, hier auch sehr, sehr oft spricht.
Gegenstimmen oder für Stimmen für Dominics zweiten Pick?
Ja, für, aber ich habe jemand anderen. Also,
du kommst dann gleich nochmal dran.
Okay.
Aber ja, also ich sehe es ähnlich.
Kann man da zustimmen, ja.
Ja, ich sehe es ähnlich.
Ich sehe es auch, ja. Genau.
Die Frage ist auch, hätten die Colts was anderes gemacht, wenn sozusagen Brock Bowers noch auf dem Board gewesen wäre? Der ging ja 2 Plätze vorher. Hattest du eben schon angesprochen, Konstantin. Na? Ich glaube, dass das nämlich deren Plan B war. Tight End Waffe für Richardson. Ne? Plan A war ein Uptrade, das haben hat der GM da selber schon gesagt, aber das hat alles nicht funktioniert. So, und ich glaube, dass eben selbst jetzt Laiatu Latu, wo man sagt, ey, das ist ein Steal, nur deren Plan C gewesen ist.
Ja, das kann sehr gut sein. Also, ja, klar. Und ich meine, da bist du natürlich immer in den Gewässern drin, ne? Gerade wenn dann so diese ersten, die Topspieler so ein bisschen runter sind oder die Quarterbacks dann weg sind, jetzt gerade in dem Fall hat man es gut beobachten können, dann schauen natürlich einige Teams mal so auf, okay, wer ist der Beste auf der Position 1, 2 und 3. Und dann wirst du ein bisschen variabler auch in der Auswahl. Während ja jetzt, weiß ich, die Vikings oder so, die waren derart tunnelfokussiert auf J.J. McCarthy zum Beispiel, haben dann den Trade nach oben geschafft, sind auf 10 gekommen und haben McCarthy genommen. Also hast du wirklich so ein Tunnelvision gehabt, bei manchen aber natürlich dahinter dann irgendwann nicht mehr. Und das habe ich ja dann bei den
Raiders. Das ist eher so ein Sicherheitsuptrade, aber dann auch war. Ne? Also die wollten verhindern, dass sozusagen irgendwie die Broncos oder links noch dazwischen gehen. Ne? Ich glaube, die Vikings haben alles richtig gemacht, sozusagen nicht ganz so weit nach oben zu traden für JJ. Aber ja, schauen wir mal auf die nächsten Verlierer. Wer ist dran hier in der Runde?
Jetzt kommt wieder Niklas mit Pick Nummer 2.
Ja, für mich Verlierer des Drafts auf jeden Fall Bryce Young, der Quarterback der Carolina Panthers. Wir hatten das Thema hier, beziehungsweise ihr hattet das Thema hier vor ein paar Wochen schon, als die Carolina Panthers ausführlich besprochen wurden, dass Young in der letzten Saison eigentlich quasi gar keinen Supporting Cast hatte im Team. Jetzt hat man über die Free Agency so ein bisschen versucht, die O-Line zu stärken. Aber also ich sehe in diesem Draft einfach nichts, was mir jetzt sagt, okay, Bryce Young ist mein Quarterback, dem gebe ich alles, was geht. Also man hat sich an 32 einen Wide Receiver geholt, der aber auch irgendwie so ein, ja, ich will nicht sagen Reach, weil das ist immer unfair, weil, also er ist ja schon irgendwie so grob in der Area gegangen, wo es geht, aber ich sag mal, ist keiner der Top-Receiver gewesen. Wenn man hätte für den Star hochgehen wollen, dann hätte man eher in Richtung, wir haben es vorher schon gehabt, Brian Thomas in die frühen 20er oder so gehen müssen, um sich da seinen Wunsch-Receiver auszusuchen oder so. Und der Rest, dann hat man einen Running Back geholt und dann geht's in die Defense. Also man hat jetzt nicht wirklich, ich sehe in diesem Kader jetzt nichts, was mir sagt, okay, das macht Bryce Young das Leben einfacher in dieser Offense.
Nee, also klar, man war in einer schwierigen Position ohnehin, ne, weil da schon vieles verkauft wurde im Vorjahr, was die Sache umso schwerer gemacht hat. Aber klar, also da stimme ich auch zu. Dass ich hatte die Panthers quasi nicht als Verlierer auf dem Schirm, weil, also
Aus Rücksicht anders. Auf Fabienne.
Nee, anders. Ich hatte die quasi schon als Verlierer abgespeichert, bevor der Draft überhaupt begonnen hat, weil ich sah da sehr wenig Möglichkeiten. Also irgendwie und,
ja gut, der Fakt, dass du das schlechteste Team bist, den Nummer 1 Pick kriegst und den dann aber schon weggetradet hast, ist auch schon, ja. Ist schon bitter genug für sich eigentlich. Aber also man hat dann halt nochmal irgendwie, selbst aus den niedrigen Mitteln, wenig gemacht, finde ich.
Das stimmt schon, ja. Ich werde dann auch gleich, wir können ja immer noch Gewinner sprechen. Natürlich, wenn du dann so ein, zwei andere Teams siehst, die auch wirklich eine Reihe an Picks haben, auch weiter oben, ne, und sich auch ein bisschen austoben können, bist du ja auch mal in einer vorteilhaften Position. Haben die Panthers jetzt in dem Fall nicht gehabt. Und klar, dann bist du das schlechteste Team. Und Picks dann das erste Mal in 32. Dann ist schon einiges auch vom Board, was dir vielleicht noch mehr weitergeholfen hätte. Die Panthers waren auch in so einer blöden Situation. Deswegen hatte ich die wahrscheinlich schon im Hinterkopf quasi als Verlierer so oder so abgespeichert. Aber ich glaube, da gibt's wenig Gegenrede von den anderen, oder?
Nee, ich glaube, da muss man sich einfach nur nochmal die entsprechende Folge hier anhören. Hatte Niklas eben auch schon gesagt, was da im Argen liegt, was ja nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Platzes zu begründen ist. Ne? Von daher, Spoiler Alert, hört euch unbedingt diese Folge an. Es ist ein Fest.
Das stimmt. Und Fabienne als unsere Panthers-Expertin und Panthers-Anhängerin hier im Podcast, unserer Crew, ist auch gerade im Urlaub. Wahrscheinlich schon mal in weiser Voraussicht ist sie im Urlaub. Um das nicht weiter zu verfolgen, kommen wir zu Pick Nummer 7 und dem zweiten von Dennis.
Ja, also mein Verlierer ist Adonai Mitchell. Ich hätte ihn natürlich sehr viel früher gesehen, aber auf der anderen Seite war es klar, dadurch, dass er mit seinem Diabetes leider nicht so umgeht, wie er damit umgehen soll, haben wahrscheinlich viele Teams ein bisschen Angst gehabt, ihn so früh zu picken. Die Colts haben ihn dann in Runde 2 gepickt, ja. Aber schade um ihn. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte ihn gerne früher irgendwo gesehen bei einem Team. Aber ich denke mal, den Colts kann ja auch helfen. Aber ich finde es halt schade, dass er dadurch weit nach oben gerutscht ist. Weit, ganz weit, finde ich.
Ja, also hat da einige Positionen verloren. Adonai Mitchell, der Wide Receiver von Texas zuletzt, war ja auch in Georgia 2 Jahre und dann jetzt zuletzt Texas und genau, Position 52, Runde 2. Ist das für euch auch, für die anderen auch so ein Spieler, der mit am meisten vielleicht auf eurem eigenen Board gefallen ist?
Ja, definitiv.
Ich hätte ihn genommen, ja.
Ich auch, also ich habe auch gesagt, zweite Runde, zweiter, dritter Pick Patriots, komm, auf geht's. Und dann kam der auch nicht. Jetzt hast du schon angesprochen, diese Diabetiker-Geschichte. Ne? So, das ist natürlich im Jahr 2024 pro forma kein K.O.-Kriterium mehr, um als Sportler aktiv zu sein und auch eine große Karriere hinzulegen. So, die Frage ist auch, je nachdem, ob er da vielleicht in einem Gespräch irgendwie vielleicht ein bisschen ausgerastet ist oder so. Also, aber wenn halt irgendwelche anonymen Scouts immer von uncoachable sprechen und so weiter, die da namentlich gar nicht genannt werden, dann finde ich das halt auch immer schwierig. Ne? So, das ist ein junger Spieler. Ich glaube, das kann man mit Sicherheit in den Griff bekommen. Und er war eben...
Nein, warte, ganz kurz. Er geht damit nicht gut. Er nimmt einfach mal was nicht. Das hat er selber zugegeben. Und ich glaube, die Trainer, die Coaches haben davor Angst, dass er einfach mal umkippt auf dem Platz oder auf dem Trainingsplatz. Und deswegen, also er ist der, der nicht richtig damit umgeht.
Ne? Ja, nein, das ist logisch, aber ich finde es halt immer, also wenn man bei Spielern, die Anfang 20 sind, schon von uncoachable spricht, finde ich das einfach zu viel. Ne? So, ja, die sind mit Sicherheit noch irgendwo coachable. So, das, wie gesagt, das ist ein so inflationäres Wort in den letzten Jahren geworden, rund um den Draft, dass ich sage, hey, man muss sich da einfach mal in die Psyche des Spielers reinversetzen. Ich glaube, dass man das bei ihm in den Griff bekommt. Und wenn sie es in den Griff bekommen, dann haben die Colts auf jeden Fall einen absoluten Stil gelandet. Für ihn ist natürlich weniger gut. Ne? Also er hat wahrscheinlich irgendwie geplant, so Mitte 20. Ne? So das erste Team, was da in der Range gewesen wäre, wären die Jaguars, die auch ihren Receiver-Need bedient hätten. Ne? Da hätte der einen Vertrag bekommen über 14,7 Millionen Dollar über 4 Jahre. So, und jetzt ist das Base-Salary, glaube ich, irgendwo bei 800k oder so. Also er ist kind of pissed, wie er gesagt hat.
Und ich meine, an der Stelle, ich kann leider den O-Ton von Chris Ballard nicht mit reinholen von den Colts, weil der so oft Bullshit und Fuck gesagt hat.
dass ich weiß, ja, das wir müssen dann, nicht mehr uns, jugendfrei.
Ja, wir müssen dann, glaube ich, unsere Sprachkategorisierung bei iTunes etc. ändern. Deshalb habe ich das wieder mal weggelassen. Aber genau, der hat sich dann ja auch mega darüber aufgeregt, was ja auch wiederum eine coole Reaktion war, dann so als eine GM eben von Mitchell jetzt, als neuer Boss sozusagen von Mitchell, ihn dann so ein bisschen in Schutz zu nehmen, hat er auch davon gesprochen, eben, was du auch schon gesagt hast, ne, so Anfang 20-Jährige und dass man schon einen Stab über den bricht quasi und unnamed sources etc. etc. Natürlich und am Ende liegt es vielleicht dann auch wenn er vielleicht da etwas schlampig mit seiner eigenen Versorgung umgeht als Diabetiker, aber am Ende hoffe ich auch darauf, dass vielleicht die Colts und das medizinische Team da einfach ihn jetzt sehr eng überwachen und ihn dann ein bisschen an die Hand nehmen, was ja auch möglich ist, weil, wie gesagt, also mit Anfang 20 trifft man nicht immer nur die klügsten und reifesten Entscheidungen. Und das ist ja auch interessant am Draft selber. Also es wird sehr viel so Spotlight auf alle Spieler gelegt. Und am Ende geht es aber trotzdem um ein paar dieser Anfang 20-Jährige in der Regel, die trotzdem natürlich noch viel Bullshit, in Anführungszeichen, auch natürlich im Kopf haben, wie eigentlich fast jeder Anfang 20-Jährige. Wäre ja auch sonst ein bisschen langweilig. Kommen wir zu Position 8 und dem letzten Verlierer, bevor wir dann noch über ein paar Gewinner sprechen. Der letzte Verlierer des Drafts, den darf ich auswählen, das sind die Dallas Cowboys. Denn die komplette Offseason bislang war eine einzige, S-Show der Cowboys. Und man hat so das Gefühl, dass dieses Fenster, was schon bestanden hat, natürlich mit Prescott und Co., dass eventuell dieses Fenster sich jetzt schließen wird, weil man erst inaktiv war und jetzt auch für Pollard keinen wirklichen Ersatz geholt hat, sondern jetzt am Ende Ezekiel Elliott zurückkommt nach einem ganz schwachen Auftreten für die Patriots. Und hinzu kam natürlich auch noch aus meiner Sicht so mit die Pressekonferenz des gesamten Drafts. Wir hören mal ganz kurz rein, was Jerry Jones gesagt hat, als es um auch einen möglichen Pick der Dallas Cowboys geht. Ne, einfach mal alles ausplaudert.
I'm curious if you could give some kind of assessment about Jonathan Brooks as an NFL prospect and how his recovery is coming from ACL surgery.
In my 30 years, I thought it was the best interview that I've ever interviewed with a player. He's outstanding. And he's just outstanding. And he's a great football player. We got him high. He's a good player.
On the board.
Well, I got it out of there. That's obviously one of the roughest times of being in athletics is coming off an injury, but he's a good player.
And one of several great players that are still left in this draft.
Ja, da wurde noch von den anderen beteiligt.
Also absolut überragend. Ich würde, man könnte outstanding auch über Jerry Jones Entscheidungen manchmal so die letzten paar Jahre über Coaches und so weiter sagen, aber es ist genau das Gegenteil.
Vor allem wieder alle anfangen plötzlich rumzuruhen. Das war sogar sein Sohn Steven war daneben und hat gesagt, don't show him the draft board oder so eine Art. Wie die alle versucht haben rumzurudern und ja, wir haben auch noch, wir interessieren uns für sehr, sehr viele. Wir interessieren uns für ganz viele andere Spieler auch. Also es ging um Jonathan Brooks, der ist ein Texas Longhorn. Natürlich, klar, da kommt die Texas-Komponente hinzu und also keiner ist mehr Texaner als Jerry Jones in dem Sinne. Aber am Ende waren die Cowboys auf 56, also es war dann der zweite Pick der Cowboys. In Runde 2 war Stelle 56 und die Panthers traden dann noch nach oben und holen einen 46 Jonathan Brooks in Running Back. Die Dallas Cowboys haben am Ende keinen Running Back ausgewählt im Draft, also sind dann einfach davon weggegangen, war sowieso für Running Backs, was ich ganz zu Beginn auch der Ausgabe gesagt hatte, eher ein schwieriger Draft insgesamt für Running Backs und eigentlich auch Tight Ends, wenn man jetzt mal auf die gesamte Positionsgruppe schaut. Und ja, jetzt kommt Ezekiel Elliott zurück, bei dem ja eigentlich die Rede davon war, als er Dallas verlassen hat, dass quasi der Tank leer gelaufen wurde, was man ja auch so ein bisschen hier an seiner Produktivität und mangelnden Produktivität gesehen hat. Jetzt kommt er zurück und ja, für Tony Pollard hat man eigentlich keinen wirklich adäquaten Ersatz geholt. Man nur noch ein, zwei Jüngere dabei, die eventuell in die Rolle reinwachsen können. Aber das wirkt alles sehr, sehr fragil, was die Dallas Cowboys hier in dieser Offseason inklusive Draft-Season so bislang zeigen und wie sie ihr Team dann ausgestalten wollen. Und natürlich stehen ja auch ein paar Fragezeichen hinter dem Quarterback weiterhin und natürlich auch hinter dem Head Coach, die beide nicht auf kompletten festen Füßen stehen in Dallas.
Hat da jemals einer auf festen Füßen gestanden in dem Laden?
Jerry Jones, weil der Owner ist. Und
ja, nee, aber so an Coaches so nee. Die letzten 20 Jahre. Also ich würde sagen, wer das schafft, der hat die Franchise einmal komplett umgedreht. Sag mal, Dennis, kann das sein, eben bei dem Ezekiel Elliott-Take von Konstantin, ja, dass du da so langsam gegrummelt hast? Also würde ich sagen, ja. Das habe ich rausgehört, mein Lieber. Das habe ich rausgehört. Ne? Und ich habe gedacht, okay, jetzt grätscht er gleich dazwischen. Aber Konstantin, das ist das größte L-Take, was ich die letzten 10 Jahre gehört habe.
Ich heiße ja nicht Dominik, ja? Also davon, nein, aber Konstantin, ich muss hier wirklich widersprechen, ne? Also er hat jetzt nicht sein Top-Karrierejahr gespielt, aber zum Schluss hin hat er schon geholfen, obwohl, ja, was heißt geholfen, kannst du so oder so eine Tonne treten, die Sache, aber so schlecht war er jetzt auch nicht, fand ich. Oder Dominik, was sagst du?
Ja, ich glaube, hinter der O-Line hätte kein Running Back großartig irgendwie eine annähernde 1000-Yard-Saison hinlegen können. Aber ich muss auch sagen, habe ich auch gesagt in der Patriots-Folge hier, dass ich die Akquisition von Gibson durchaus begrüße, weil er einfach vielseitiger als Elliott und ja, aber wie gesagt, es wirkt auf jeden Fall, und da gebe ich Konstantin recht, wie ein Plan C, D oder E auf der Running Back-Position dafür steht ja nun mal Jerry Jones eigentlich nicht.
Ja, zumal natürlich, klar, da waren ein paar Bekleidungsstände, Nick, du kannst auch gleich noch, Bekleidungsstände haben natürlich auch gegen Elliott gesprochen, sein Average, was die Läufe betrifft, ist nochmal nach unten gegangen, also jetzt stetiger Abfall seit 2018. Ja, es gab mal einen kurzen Bounceback, aber ansonsten die Produktivität in puncto Yards pro Lauf gehen weiter nach unten, aber den Trend nochmal umkehren kann in Dallas jetzt in 2024, sei mal hingestellt.
Ich bin der Meinung, er hört nach dem Jahr jetzt, nach dem kommenden Jahr ist vorbei mit Elliott. Bin ich der Meinung. Sage ich jetzt mal so an hier.
Nick, wolltest du noch irgendwas?
Ich habe gar keine produktiven Takes zu Elliott. Ich wollte nochmal zu den Cowboys tatsächlich kommen. Ich fand es sehr unterhaltsam, dass halt der einzige Pick, der mir wirklich gar nicht gefällt in diesem Draft, sonst gefällt es mir eigentlich relativ gut, was sie gemacht haben, ist halt wirklich dieser Pick nach diesem Interview. Also man hat da scheinbar wirklich irgendwie sich komplett durcheinander gebracht, dadurch, dass man da seinen Wunschspieler verraten hat. Und wenn man da jetzt gesagt hätte, okay, angenommen, du kriegst an, er war jetzt ein bisschen früher weg, aber vielleicht geht man dann halt irgendwie ein paar Picks hoch oder er rutscht vielleicht durch, kriegst an 56 da den Running Back, den du haben willst mit
Jonathan Brooks,
genau. Ja. Dann ist das halt ein richtig cooler Draft eigentlich. Also du bist runtergetradet, hast einen Drittrunden-Pick bekommen, hast trotzdem deinen Wunsch Offensive Tackle bekommen, den Running Back bekommen, den du willst, die O-Line nochmal verstärkt. Also eigentlich der Draft richtig, richtig gut, gefällt mir sehr, sehr gut, was sie gemacht haben. Aber es fehlt halt der Running Back und der Zweitrunden-Pick. Mal schauen, Nieland ist für mich ein krasser Reach, habe ich viel, viel tiefer. Und wenn du nur diesen Pick halt tauschst, ist ein überragender Draft, aber scheinbar hat Jerry Jones da wirklich den Wunschspieler ausgeplaudert. So anders kann ich mir das nicht erklären.
Das war also halt auch mein Eindruck komplett getrübt, ne? Weil ich fand nämlich auch diesen Kneeland-Pick dann, ne? Das war an 56, Defensive End, Western Michigan. Das war dann, also ich war, keine Ahnung, was es dann sollte. Das war so quasi wie so ein Pokerspieler, der on tilt ist, nachdem er gerade ein großes Blatt verloren hat, der dann plötzlich bei den nächsten drei Händen auch irgendwie nochmal Scheiß baut. Weil das ist, sag mal, im Poker so, und so kamen mir dann die Cowboys plötzlich vor. Obwohl natürlich auch man sagen muss, also die Panthers wählen an 46 Brooks aus, dann ist Brooks weg. Da hat man ja auch noch relative Zeit gehabt, ne? Sich nochmal irgendwie zu sammeln, nochmal drüber nachzudenken, was könnte man sonst noch machen. Man musste ja eigentlich auch Plan B und Plan C haben. Zumal eigentlich, ja, es ist fast so bis absehbar war nach der Jerry Jones Pressekonferenz. Also ich hatte eigentlich gedacht, dass die Cowboys danach direkt in so Crisis Management Modus gehen und direkt mal überlegen, okay, was passiert jetzt, wenn Brooks weg ist, weil wir den gerade irgendwie ausgeplaudert haben. Da meine ich natürlich dann alle Verantwortlichen außer Jerry Jones, weil der hat das sicherlich nicht eingesehen. Naja, also die Cowboys dann trotzdem einer Verlierer, und ich glaube, da bei mir spielt auch abseits des Drafts so ein bisschen insgesamt deren Offseason agieren auch hier mit rein. Kommen wir noch zu den Gewinnern. Jeweils ein Pick hat jeder vielleicht zur Auswahl. Ein Gewinner dieses Drafts, vielleicht auch gerade von den Teams, über die wir ansonsten sprechen, also die jetzt zuletzt eher schwach waren und vielleicht jetzt sich durch den Draft auch rehabilitieren können oder vielleicht so eine Art Neustart hinlegen können. Machen wir weiter mit der gleichen Reihenfolge. Dominik, wer ist für dich vielleicht so ein Gewinner dieses Drafts gewesen?
Also wenn ich über Gewinner spreche in Runde 1, dann würde ich eher einen Spieler nennen. Den hatten wir eben auch schon mal kurz hier, JJ McCarthy. Ich glaube, dass der vom Glück geküsst ist mit der Destination, wo er gelandet ist, Minnesota. Da ist es zwar scheiße kalt, so, aber ich glaube, dass er da einfach deutlich bessere Voraussetzungen hat, eine NFL-Karriere zu machen, als wenn er sich geklont hätte, um einmal für die Commanders, einmal für die Patriots und einmal für die Giants aufzulaufen. Na? So, weil du einfach da dieses krasse Waffenarsenal hast. So, da würden, glaube ich, andere Quarterbacks für töten.
Ich sag mal, bei McCarthy ist es wiederum so, dass sich das schon lange abgezeichnet hat. Also es gab eine Zeit vor ein paar Monaten, da war McCarthy, mal gucken, wo der geht. Ich glaube, vom Gefühl habe ich immer so gedacht, den sehe ich irgendwie so in den 20ern, oder vielleicht sogar noch, es gab sogar am Anfang Mock-Drafts, da war der außerhalb der ersten Runde.
Ja, auf jeden Fall. Die Draft-Aktien sind ja immer so hin und her. Du hast jeden Tag irgendwelche Takes gelesen, most underrated QB, und eine Stunde später Day-2-Prospect.
Ja, sowas in der Art, ja. Aber es hat sich jetzt schon so lange angedeutet, dass er einfach so hoch gehen wird. Das war jetzt nicht mehr die krasse Überraschung. Und es war ja sowieso, also es war ein Draft insgesamt, gerade so am Anfang, wo es nahezu bis auf die Falcons mit Panics Junior eigentlich, gab es keine wirkliche Überraschung. Es gab vieles, was einfach so wie vorhergesagt ablief, weil du hast ja eigentlich immer wieder, immer mal so unter den ersten 5 oder 6 oder 7 mal so eine Überraschung, weil plötzlich, die nehmen den anderen Quarterback und nehmen was anderes, also sie gehen auf eine komplett andere Position. Das hattest du ja jetzt in dem Fall nicht, also da war der Entertainment-Wert etwas geringer als sonst, was vielleicht dann so die krassen Überraschungen betrifft. Aber McCarthy jetzt ja in Minnesota und war ja dort auch der Wunschspieler. Geht's weiter? Nick, hast du noch einen Gewinner?
Ja, ich muss da leider so ein bisschen klauen von dir. Du hast das bei Spox schon geschrieben, aber für mich klarer Gewinner dieses Drafts. Bei einem, ich sag mal, beschissenen Team ist Daniel Jones von den Giants, weil wir haben vorher schon drüber geredet, nächstes Jahr kommen keine guten Quarterbacks in die Klasse. Das heißt, dadurch, dass die jetzt, zum einen bekommt er mit Malik Nabers einen überragenden Wide Receiver an die Seite und zum anderen hat er halt seinen Starting-Spot jetzt für 2 Jahre sicher. Es hätte auch gut sein können, dass die Giants sagen, okay, wir sind so verliebt in McCarthy zum Beispiel, dass wir den jetzt nehmen und bauen den jetzt ein halbes Jahr auf und dann startet der und Daniel Jones rückt auf die Ersatzbank. Ist nicht passiert, hat 2 Jahre seinen Job sicher und eine geile Waffe bekommen.
War für mich immer so auf den zweiten Blick dann so ein Gewinner, als ich so ein bisschen länger drüber nachgedacht habe und länger nochmal drauf geschaut habe, aber das hat sich dann so abgezeichnet. Die Giants wurden immer mal wieder so spekuliert, die können ja auch einen Quarterback holen und ich meine, wie zufrieden ist man wirklich mit Daniel Jones, dieser Riesenvertrag, jetzt war er wieder verletzt gewesen, die letzte Saison war frustrierend, Jones war eigentlich gar kein Faktor, aber jetzt ist Danny Dimes fest im Sattel in New York, so fest wie man bei den Giants im Sattel sein kann. Das ist fast jetzt wie bei den Cowboys so ein bisschen.
Ja, das ist direkt dahinter, würde ich auch sagen. Ich sag mal so, ich glaube schon, dass die Giants es versucht haben, abzutraden. Also es gab da auch am Drafttag selber wohl noch Gerüchte Richtung Nummer 3 Pick, wo sich ja viele für interessiert haben, ne? Für den Patriots Pick. Und wenn das geklappt hätte, dann hätten sie es wahrscheinlich dann auch gemacht. Dann wäre Daniel Jones halt zu Ende gewesen. Aber so, ja, wie Nick gesagt hat, gehe ich voll mit den Take. Er bekommt halt nicht nur ein zusätzliches Jahr, sondern 2, weil die Quarterback-Klasse nächstes Jahr sehr, sehr überschaubar ist. Und das ist wohlwollend ausgedrückt.
Marschieren wir weiter voran. Auch noch ein Gewinner, der 3. im Bunde von Dennis.
Ja, also eigentlich, wenn man langweilig sein würde, müsste man jetzt sagen, die Bears, ne, mit Caleb Williams und Romo Dunze. Aber ich habe zwar auch ein Team und einen Spieler gleichzeitig. Der Gewinner für mich sind die Lions mit Terrion Arnold. Ich glaube, der Junge, der passt da richtig gut rein erstmal. Ich finde es mega geil, diesen Pick von den Lions. Und die Lions verstärken sich immer mehr. Und ich möchte nicht wissen, wo die Lions in der nächsten Saison spielen. Ob die nicht noch weiterkommen als vorher. Also für mich ganz klar die Lions und Arnold, ihr Pick auch, die Gewinner.
Da wir einen Packers-Insider hier haben, kann das sein, dass das der Pick ist, den die Packers vielleicht auch gemacht hätten, wenn der da gewesen wäre?
Boah, gut möglich, aber ich würde behaupten, wahrscheinlich nicht, weil die Packers ja doch irgendwie, also ich würde behaupten, wenn die Packers auf Cornerback geil gewesen wären, dann hätten sie spätestens nach dem Mitchell-Pick 1-2 Picks in die Hand genommen, wären hochgegangen wahrscheinlich, Cornerback ist eine Position, wo man sich verstärken konnte, aber am Ende hat man ja eigentlich gar keinen Corner. Also ich glaube, 7. Runde hat man dann Corner genommen. Also man sieht scheinbar auch einfach keinen großen Bedarf, sich auf Cornerback zu verstärken. Von daher, ich glaube nicht. Also ich glaube, man war schon sehr verliebt in Jordan Morgan, auch so wie man das ausgedrückt hat.
Ja, also ich meine, die Tackle-Klasse war ja tief. Man hätte ja dann auch an anderer Stelle einen bekommen. Aber ich hätte so gedacht, okay, die Lions sind da den Packers zuvor gekommen, wie letzte Saison auch so in den ein oder anderen Spielsituationen.
Aber Packers-Fans und den Fanherzen auf jeden Fall.
Ja, aber Dennis hat ja gerade auch richtig gesagt, die Lions nächstes Jahr, krasses Team und insgesamt auch krasse Division, ne? So, also ich muss sagen, da kann man auf alle gespannt sein, alle Division-internen Duelle, ne? Das wird ein richtiges Hauen und Stechen geben.
Dafür, dass das letzte eigentlich so eine Wurst-Division war, ja.
Ja,
stimmt. Eine Wurst-Division.
Wurst-Division, der ist gut.
Ja,
der ist gut.
Nee, wahrscheinlich
nicht gut. Da hat er sich direkt abgespeichert, der Konstantin.
Das ist genau. Das habe ich, steht ja auf meinem Zettel an Trash-Talk-Themen.
Also ich meine, ich bin ja Packers-Fan, aber es war jetzt halt, ja. Die NFC North war schon ziemlich die unspannendste Division. Also klar war die Entwicklung von Jordan Love war spannend so, aber sonst, also die Lions waren ein cooles Team, aber es ist jetzt nicht so, als wäre das ein super spannendes Team gewesen und die Vikings und die Bears haben halt reingeschissen, wie jedes Jahr gefühlt. Also es war, ja, war jetzt irgendwie.
Ja gut, aber hätten die Vikings auch mit Kirk Cousins, einem fitten Kirk Cousins reingeschissen? Das ist ja die Frage.
Ne? Nicht ganz so viel vielleicht, aber genug trotzdem.
So, ja, im Zweifel zumindest in der entscheidenden Phase der Saison, ja, gebe ich dir recht. Ja, aber wie gesagt, also das ist für mich die Division to watch nächstes Jahr. Vielleicht gibt es so ein ähnliches Ding wie im Pendant in der AFC North mit Steelers, Ravens, ne, wo du mit wo waren die Browns letztes Jahr mit 9 Siegen Division Vierter? Das muss man auch erstmal hinkriegen.
Was mir bei Wurst Division eingefallen ist.
Weil Sam Howell eine Bratwurst ist. Entschuldigung, Sam Howell.
Ich wollte gerade sagen, jetzt haben wir sogar noch eine zweite Wurst drin, nach der Sam Howell-Bratwurst.
Wir kommen jetzt zum vierten Gewinner-Pick, das wäre dann meiner. Die Washington Commanders waren da auch in der engeren Auswahl, jetzt mit Jaden Daniels, nachdem Wurst Howell dann quasi auf die Bank verschoben wird. Allerdings sind sie dann doch nicht mein Gewinner-Team, weil ich würde wieder ein Team auswählen, sondern es sind die Arizona Cardinals. Hatten 12 Picks, also konnten da auch richtig schön sich ausbreiten. Allein 4 Picks in Runde 3. Da gibt es viel Value, was du holen kannst. Kannst dein Team aufpumpen und hast mit Marvin Harrison jetzt den, wahrscheinlich den Right Receiver. Natürlich, man kann sich jetzt drüber streiten, Udunze, manche sehen ihn als Nummer 1, Marvin Harrison, aber wurde natürlich schon als großes Talent gefeiert. Du konntest die Defensive weiter verstärken, hast mit Jonathan Gannon ja ohnehin einen defensiv sehr versierten Head Coach und jetzt mit Darius Robinson und Melton, also ein Defensive End und ein Cornerback von Missouri bzw. Rutgers, nochmal zwei richtig gute dazugeholt in Runde 1 und Runde 2. Hast auf dich auf der Running Back Position zumindest in der Breite noch ein bisschen verstärken können mit Trey Benson. Also ist einiges passiert und bei den Cardinals, weil man auch weggegangen ist von möglichen Überlegungen, sie von Kyler Murray zu trennen, um dann wieder hier auch einen Quarterback-Pick an Stelle 4 zu haben, wo du dann nicht so richtig gut dastehst vielleicht. Stattdessen geht man so ein bisschen mehr auf Stabilität und breitet jetzt den Kader aus und deshalb sind die Arizona Cardinals nach miserablen Jahren so der Sieger für mich und quasi der abschließende Sieger-Pick hier. Es sei denn, es gibt natürlich Gegenstimmen von euch und wir müssen die Cardinals jetzt wieder von unserem Board runternehmen.
Keine Gegenstimme, aber ich muss meinen Take von eben korrigieren. Nicht die Browns waren auf Platz 4 mit 9 Siegen, sondern die Bengals.
Das hat nichts mit meinem Pick zu tun.
Das hat nichts mit meinem Pick, aber ich muss da zumindest meinen eigenen korrigieren.
Du wolltest jetzt nicht, dass dann Zuhörerinnen und Zuhörerzuschriften kommen und wir dann gesteinigt werden aufgrund falscher Informationen, die wir verbreiten. Im Übrigen auch nochmal der Hinweis an alle Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich gerne, falls ihr das nicht getan haben solltet und durch Zufall jetzt auf unseren Podcast stoßt, abonniert den gerne bei Spotify oder Apple Podcast, Google Podcast, diesen einschlägigen Podcast-Plattformen, um ja dann auch mal regelmäßig reinzuhören, wenn wir dann neue Ausgaben rausbringen. Gerne auch natürlich ein gutes Rating hinterlassen. Hilft uns auch weiter, um weiter jetzt zu wachsen mit The Loser Goes Home. Gibt es ansonsten noch Gegenstimmen gegen meinen Pick, dass die Arizona Cardinals einer der Gewinner sind bei diesem Draft?
Ja, ich hätte einen.
Ja?
Ich hätte einen. Also du hast natürlich Marvin Harrison Jr. jetzt, aber was bringt dir Marvin Harrison Jr., wenn du keinen Quarterback hast? Also,
ich wollte den Pick nicht bringen, aber Alter.
Überragend. SpongeBob
überragend. Also, da frage ich mich, ja, wer soll ihn anwerfen? Also, meistens rennt die Katze ja nur, aber werfen, davon versteht er nichts so richtig. Also,
naja, kannst du das nicht.
Also ich finde, da ist auch ein bisschen zu hart jetzt, ja, ne? So, das ist ja schon Sam Howell-Vibes, ja, die hier eben schon eingespielt worden sind. Ne? Ich glaube, an der also Stelle könnte Konstantin auch noch den Bryce Young-Take von damals mal einspielen, ne? Wann denn der also, Franchise Quarterback kommt.
Also pass auf, da hätten die Cardinals auch einen Kicker nehmen können. Wäre dasselbe gewesen.
Ich anders, zumal ich natürlich auch die Third-Down-Qualitäten von Kyler Murray über allem schätze, wenn man sein Passer-Rating anschaut. Allein bei dritten Versuchen, so gesehen. Und ich glaube, da kommt man trotzdem gut zusammen. Und Marvin Harrison ist natürlich auch klar, das ist dann die große Gefahr für die Cardinals im Übrigen. Dass ja doch ein bisschen die Meinungen auseinandergehen, wie krass jetzt doch er sein Talent dann zum Tragen bringen wird in den nächsten Jahren in der NFL. Manch einer hat sich dann doch auch ein bisschen von den Experten rund um die NFL etwas zurückhaltender gezeigt, dann auch in den Tagen vorm Draft, wo es ja mehr darum ging, ja, ist einer, der wird sich ein Pro-Baller und so weiter, das ging dann plötzlich in die Richtung, während ja noch Wochen zuvor dann davon gesprochen wurde, dass er ein generational Talent sein soll, aber das hat sich dann leicht revidiert.
Ja, aber ist schon geil, also ich bin kein Fan des Drafts, weil ich vor allem die Defense-Picks gar nicht mag, also Robinson und Melton bin ich kein Freund von, aber ich finde Harrison und Benson zwei sehr, sehr coole Picks und also gerade Harrison an 4, also ich finde ihn überragend, auch abseits seines Namens wirklich. Also,
ja, ich finde ihn auch geil.
Also ich finde es schwer, die Cardinals dafür zu loben, weil du hast keinen, also man kann es jetzt diskutieren, aber eigentlich hast du keinen Quarterback-Need, sitzt an 4 und der fällt dir halt in die Füße so. In einem anderen Jahr, wenn die Quarterbacks nicht so overhyped sind, geht er halt an 1 oder an 2. Also er fällt dir in die Füße und dann nimmst du den halt. Von daher finde ich schwer, da die Cardinals krass für zu loben, aber den eigentlichen Draft, vor allem die Defense-Picks, mag ich gar nicht.
Also ich find Robinson gut, aber 27 auch ein bisschen, ja, war ein bisschen schwierig, aber ich fand den gut. Benson fand ich auf 66.
Aber ja, das habe ich ja gesagt, Benson finde ich wieder cool.
Es war so eine Running Back unfreundlicher Draft, aber da fand ich, also mehr konntest du an 66 gar nicht rausholen, dann hast du wirklich da so Best Value. Und ich, ja, also ansonsten jetzt, es sind 12 Picks insgesamt, jetzt alle durchzugehen, was ein bisschen schwer vor allem natürlich hier hinten raus, dann hatten sie noch 2 in Runde 5 und so weiter, da halte ich mich jetzt auch ein bisschen zurück, ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ich da alles weiß, da glaube aber, dass man da zumindest auch natürlich mit der Vielzahl an Picks ganz gut dann umgehen kann, um auch dieses Roster, was ja echt auch so ein bisschen auf der letzten Rille gefahren war, zeitweilig, weiß ich auch deshalb, weil ich die Cardinals mehrfach bei der Zone hatte und das teilweise echt schrecklich war, vor allem zu Saisonbeginn hatte ich die einmal und da letzte Saison, da wirkt es ja so, als würden die Lichter nicht mehr angehen in Arizona, aber so war es dann doch nicht ganz, trotzdem natürlich ein Kader, der jetzt nochmal so ganz frisches Blut braucht. Ob das jetzt direkt in der ersten Saison mit Marvin Harrison dann zum Tragen kommen wird, wird sich zeigen. Ich halte von Jonathan Gannon sehr viel, zumindest als Defensivspezialist und erwarte deshalb auch, dass die Cardinals dann ein bisschen nach oben kommen und mehr Siege einfahren werden. Haben ja auch schon für ein, zwei Ausrufezeichen gesetzt in dieser vorangegangenen Saison. Gibt es ansonsten noch irgendwelche abschließenden Takes von euch?
Ja, ich muss mich entschuldigen, vielleicht bin ich ein bisschen zu böse noch, dass er nicht bei den Patriots gelandet ist, kann auch sein.
Ja gut, der war aber nie in unserer Range, ne?
Harrison, ja, meine ich.
Ach so, ja, gut, aber von dem Traum habe ich mich auch schon Wochen im Voraus verabschiedet und ich glaube, ja, viele, viele andere, ja, auch.
Aber nur so als Entschuldigung jetzt, Konstantin.
Die Entschuldigung ist rausgegangen in die Podcast-Orkus und alle haben die wahrscheinlich dann akzeptiert.
Sehr schön.
Wir hatten also heute wieder 2 Patriots-Supporters mit hier im Podcast und einen Packers-Fan-Anhänger, nämlich Niklas Steiger, der heute sein Debüt gegeben hat bei The Loser Goes Home. Also nochmal vielen Dank an dich, Nick, dass du hier mit dabei warst zum ersten Mal.
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass es endlich mal geklappt hat. Hoffentlich dann die nächsten Folgen auch gerne mal häufiger wieder.
Der Dank also an dich und der Dank natürlich auch an Dennis und Dominik, an euch beiden. Die Patriots-Community wurde wieder auch umfangreich vertreten hier im Podcast.
Sehr gerne.
Bin gespannt, welche Loser wir uns in den nächsten Folgen noch vornehmen werden, aber Nick's Team wird wahrscheinlich nicht dabei sein.
Also, der Hinweis nochmal, wie schon gesagt, gerne, falls ihr das noch nicht getan haben solltet, abonniert uns auf den einschlägigen Plattformen und empfehlt uns auch gerne weiter an mögliche Fans der National Football League, die ihr kennt, die vielleicht auch gerne mal in Podcast reinhören und noch nicht von unserem wissen, denn davon leben wir natürlich auch, von der Mundpropaganda. In diesem Sinne, vielen Dank und schaltet bald wieder ein bei The Loser Goes Home. Tschüss!